Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich muss mit einem Geständnis anfangen zu diesem Predigtthema. Das ist ein so großartiger und tiefgehender Text, diese Versuchungsgeschichte, dass ich so viele Gedanken im Hirn habe, dass ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht zu viel, sondern kriege es einigermaßen hin, dass eine rote Linie entsteht. Es ist wirklich, wir können heute nur kleine Aspekte dieser Versuchungsgeschichte ein wenig mal versuchen, dem nachzugehen. Zunächst grundsätzlich ist es so, dass versucht zu werden zu unserem Menschsein, und wir werden es sehen, erst recht zu unserem Christsein dazugehört. Kein Mensch ist unversucht, und jemand schrieb sogar, nicht versucht zu werden wäre verwerflich. Wir werden alle versucht in unserem Leben, und die Versuchung, das sehen wir natürlich auch an Jesus selber schon, die Versuchung an sich ist natürlich noch keine Sünde. Heute wird es in dem Schwerpunkt darum gehen, einmal Jesus zu betrachten, also wirklich mal, ich hoffe, dass es auch gelingt und wir dem auch ein wenig nachspüren, was es bedeutet, dass er in diese Auseinandersetzung für uns mit dem Bösen hineingeht. Wir hätten da gar keine Chance. Er geht für uns in die Auseinandersetzung mit dem Bösen herein. Und das, was passiert auch in seinem ganzen Leben, auch hin bis zum Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, das ist ja alles kein Spiel. Das ist ja eine Wirklichkeit, die geschehen ist und die auch notwendig war. Jesus wurde vom Bösen versucht, attackiert. Versuchung ist eigentlich fast ein viel zu harmloses Wort. Diese Versuchungen Jesu sind natürlich von einer anderen Qualität als die Versuchung, Schokolade zu essen. Also es gibt Versuchungen in unserem Menschsein, dass man hier so das Leben nicht verpasst, aber es gibt noch ganz andere Versuchungen. Das Wesen der Versuchung, mit der Jesus sich auseinandersetzen musste, bestand darin, dass sein Auftrag und sein Leben als Gottes Sohn vom Teufel zerstört werden sollte. Wäre er den Versuchungen erlegen, alle Welt wäre verloren. Also mir ist diese Dimension erstmal überhaupt bewusst geworden. Also wir denken oft zu Jesus dann so ein paar Dinge so nett gebracht über Nächstenliebe und weiß was ich was. Wäre er den Versuchungen erlegen, wir wären verloren. Es gäbe kein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Es hängt alles an ihm. Wir denken viel zu klein von diesem Sohn Gottes. Und der Teufel wusste das. Es ging wirklich um alles. Es ist ja so, erst wenn wir durch Taufe und Glaube mit Jesus verbunden sind, die Bibel nennt das Wiedergeburt, also wenn wir nicht neu, wir sind geboren hier als Menschen, haben wir auch Versuchungen, dass wir zu viel essen und so, ne, dass wir zu viel in die Glotze gucken und weiß was ich was. Ne. Das sind auch alles Versuchungen, die da sind, die sind auch alle nicht gut. Aber erst, wenn wir durch Taufe und Glaube mit Gott verbunden sind, erfahren wir die Versuchungen, die Jesus erfahren hat. Denn die tiefste Versuchung ist immer die, dass der Teufel versucht, das Leben Jesu zu zerstören und damit auch das Leben Jesu in uns. Das ist sein vorrangiges Ziel und wichtig zu verstehen. In diesem Sinne erleben richtige Versuchungen erst Christen. Noch einmal, wir dürfen nicht vergessen, der Teufel ist nicht nur gegen Jesus, sondern hasst ihn über alles, sodass seine ganze Energie darauf gerichtet ist, bei Menschen die Verbindung zu Jesus zu unterbrechen. Und seine ganze Energie war auch darauf gerichtet, Jesu Verbindung zum himmlischen Vater zu unterbrechen. Er hat nichts dagegen, dass wir versuchen, die Welt zu verbessern oder dass Jesus das versucht, indem er zum Beispiel Brot vermehrt. Hauptsache er und wir tun es ohne Gottes Weisung und ohne Gottes Segen. Und wir werden merken, dass bei allen drei Versuchungen Jesus das in einer anderen Weise dann doch macht, was der Teufel ihm vorschlägt. Aber es kommt darauf an, ob man es mit Gott macht oder nicht. Schauen wir einmal genauer auf diese Versuchung Jesu. Wie gesagt, es tut auch mal gut, dass wir zumindest versuchen zu verstehen, um was es bei der Sendung Jesu geht. Und es wäre vielleicht das Schönste, wenn in unseren Herzen eine Ehrfurcht entstünde vor dieser Person Jesus. Unmittelbar vor den Versuchungen war die Taufe Jesu, bei der er von Gott vor der irdischen Öffentlichkeit in seine Berufung eingesetzt wurde. Sie können es mitlesen, unmittelbar vorher, es sind wirklich hintereinander in der Bibel. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Daraufhin wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Nichts dazwischen, in den Bibeln sind Überschriften dazwischen. Er, Jesus, geht geleitet vom Heiligen Geist auf den wahren Gegner zu. Hier wird von Jesu Seite ein Kampf eröffnet. Ein geistlicher Kampf gegen den Teufel. Ja, es gibt den unsichtbaren, mächtigen Gegner Gottes in der unsichtbaren Welt, über den die Intellektuellen dieser Welt sich lustig machen. Man hat den Eindruck, dass für viele der Glaube an Gott zwar seltsam ist, für die allermeisten unserer westlichen Gesellschaft, aber viele gestehen zu, dass der Glaube an Gott doch dazu führt, dass die Kirche Kitas baut, sich für Suchtkranke und Obdachlose einsetzt, alles in allem doch etwas Gutes bewirkt. Und wer es braucht, ne, das sagen ja auch manchmal dann so Ehepartner, ach, wenn du was brauchst, dann geh mal zur Kirche. Ne? Also, es stört nicht. Aber den Teufel für eine reale, unsichtbare Person zu halten, das ist dem aufgeklärten Menschen nur noch lächerlich. Ich habe es schon einmal hier erwähnt. Dieter Nuhr hat sich in einer seiner vor kurzem gesendeten Nuhr-Sendungen über Gott hat er sich, der lästert ja auch über Gott, aber das hat er da sein gelassen. Aber als dann ein Exorzist, dann hat er sich über die lustig gemacht darüber, dass in der Kirche es Exorzisten gibt. Dann sagt er doch, das ist ja völlig abgedreht. Also da merken wir, und C.S. Lewis sagt, das Beste für den Teufel ist, wenn keiner damit rechnet, dass es ihn gibt. Es ist aber nicht von ungefähr so, dass in der ganzen Bibel ausgerechnet der nette Herr Jesus am meisten über den Teufel redet. Wenn Sie mal googeln und geben mal Satan Teufel ein, ne, im Bible-Server, dann kommen am meisten Stellen im Neuen Testament vor, in den Evangelien. Und Jesus benennt ihn. Oder im Zusammenhang mit Jesus wird er genannt. Ist ja auch ganz logisch. Jetzt geht er, jetzt kommt der Erlöser und dann tritt der Feind auf. Und wir sollten in jeder Hinsicht von Jesus lernen. In Bezug auf die Nächstenliebe, auf die Gottesliebe und die Kenntnis der unsichtbaren Welt. Sonst wird das alles nur zu so einem christlich überhöhten Humanismus. Es geht um mehr. Bei der ersten Versuchungsgeschichte im Paradies, 1. Buch Mose, schleicht der Teufel an Adam und Eva sich an. Das ist hier anders. Hier geht Jesus auf ihn zu. Und es ist der Beginn des Showdowns, der nach dem Erliegen in der Versuchung den ersten Menschen angekündigt wurde. Damals im 1. Buch Mose heißt es, als die ersten Menschen der Versuchung erlagen, da sprach der Herr zu der Schlange und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Nachkommen, Einzahl, dem Nachkommen der Frau. Er, der Nachkomme, und das ist Jesus, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, es geht um diesen Kampf gegen den Feind Gottes und aller Menschen und Jesus eröffnet hier den Kampf. Er geht in die Wüste auf ihn zu. Und der Teufel versucht, diesen Kampf zu gewinnen durch Versuchungen. Die erste Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, da sind viele Aspekte drin, aber wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot werden. Es ist interessant, dass der Teufel manchmal mehr als manche Theologen als Gottes Sohn achtet. Er achtet Jesus als Gottes Sohn. Aber er will ihn dazu bewegen, seine Gottessohnschaft in falscher Weise anzuwenden. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Am Kreuz wird Jesus diese Aufforderung in ähnlicher Weise hören. Sie kennen den Satz, wird bald Lesung sein hier. Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Da nicht aus dem Mund des Teufels, sondern von Menschen. Die erste Versuchung, ein Aspekt ist, es gibt mehrere, aber ein Aspekt ist, Gott den Vorrang zu nehmen. Die erste Versuchung besteht darin, Gott als Nummer eins abzusetzen. Ist nicht die eigene Not und die anderer das Wichtigste, was es zu bekämpfen gilt? Du musst doch an dich selber denken. So kommt die Versuchung so vernünftig und so fürsorglich daher. Lindere deine Not und steig vom Kreuz herab, dann kannst du leben und hier wirken. Überlegen Sie mal, Jesus hätte das gemacht. Wäre vom Kreuz herabgestiegen. Was für eine wahnsinnige Versuchung. Lindere deine irdische Not des Hungers nach 40 Tagen Fasten und die Not so vieler, sie werden dich ehren. Wenn du Kirche bist, dann kümmere dich zuallererst um Brot für die Welt, das andere kommt danach. Und ist diese Forderung nicht berechtigt angesichts des schrecklichen Hungerleidens und anderer Nöte in dieser Welt? Es ist sehr interessant, dass zu einem anderen Zeitpunkt Jesus in Massen Brot vermehrt. Einmal bei 4 und einmal bei 5.000 Menschen gibt er Brot. Allerdings, nicht unwichtig, bei der Speisung der 4 und 5.000 waren die Menschen gekommen, um Gottes Wort zu hören, und hatten dafür alles liegen gelassen und dann werden sie auch irdisch versorgt. Es gibt einen Satz des von den Nationalsozialisten hingerichteten Jesuiten Alfred Delp, der lautet, Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten aber die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Das hat er mit dem Leben bezahlt. Es geht um den Vorrang Gottes, um die Anbetung seiner Person allein und vor allem. Jesus lebte das vor und wenn er in uns lebt, dann spüren wir, das Wichtigste ist, dass in allem, auch in aller Not, mein Herz bei ihm ist. Wir müssen ja alle mal sterben. Das ist ziemlich todsicher. Mein Gebet ist, Herr, halte mich bei dir. Das ist das Wichtigste. Nicht, dass ich noch ein Jahr lebe. Und das, ne, irgendwann mal kommt der Punkt, halte mich bei dir. Es geht darum, wem meinem Herz gehört, im wahrsten Sinne des Wortes gehören. Auf wen hört es immer zuerst? Auf die Ansprüche und die Ideen von Menschen oder auf Gott? Es ist wahr und Jesus bringt es voller Weisheit war er auf den Punkt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern noch tiefer von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Und das zu verpassen, das ist schrecklich. Gott den Vorrang nehmen, ist die erste Versuchung. Die zweite, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels in einer Vision oder vermutlich und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wieder bist du Gottes Sohn, diesmal noch schlauer, ergänzt durch ein Bibelzitat. Der Teufel ist schlau und kennt die Bibel. Das wissen wir alle aus dieser Erzählung. Worin besteht die Versuchung? Ein Aspekt dieser Versuchung ist, Gott zum Experiment zu machen. Gott wird ausprobiert, wie wenn man Waren ausprobiert. Gott wird zum Objekt unserer Beurteilung. Ach, wie oft ich das in Diskussion mitkriege, wie wir als kleine Hansels Gott beurteilen. So geht Herodes mit Jesus in der Passionsgeschichte um. Pilatus schickt ihn zu Herodes, einem anderen Herrscher. Und Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah. Schon lange hatte er sich gewünscht, ihn zu sehen, heißt es in der Bibel, denn er hatte von ihm gehört. Nun hoffte er, ein von ihm gewirktes Zeichen zu sehen. Er stellte ihm viele Fragen. Was macht Jesus? Doch er gab ihm keine Antwort. Er gab ihm keine Antwort. Menschen, die so Gott prüfen wollen, entzieht Gott einfach sein Wort. Er redet nicht mit ihnen. Punkt, Schluss aus. Deswegen bindet Jesus, er tut ja 1000 Wunder im Neuen Testament, deswegen bindet Jesus seine Wunder, die er ansonsten zuhauf tut, an den Glauben. Wie oft heißt es dort, dein Glaube hat dich gerettet. Ich sagte zu Beginn, dass wir erst als Christen tiefer versucht werden und eine große Versuchung besteht darin, so erprobungsmäßig mit Gott umzugehen. Wer als Christ Wunder von Gott will, damit er weiter glauben kann, in dessen Herzen ist etwas vorgegangen. Er hat letztlich das Vertrauen schon verloren und die innige Liebe zu Gott ist aus dem Herzen gewichen. Der Sohn Gottes in uns braucht nicht Wunder. Er braucht die Liebe des Vaters. Was für ein Geheimnis liegt darin, dass Jesus, weil er Gott liebt, jetzt nicht springt, um seinen Vater auf die Probe zu stellen. Vater, jetzt springe ich mal runter, damit ich sehen kann, ob du mir hilfst. Dann hilfst du mir vielleicht auch am Kreuz und so. Sondern er wählt einen anderen Weg in die Tiefe. In seiner Liebe zu Gott und den Menschen steigt er in die Tiefe des Leidens und des Todes herab und wird gehorsam bis zum Tod am Kreuz aus Liebe zu uns und Vertrauen zu seinem Vater. Und an diesem gehorsamen Weg der Liebe hat Gott wohlgefallen, sendet Engel nach den Versuchungen, sie dienen Jesus und am Ostermorgen sind auch Engel da. Aber es ist der Weg des Gehorsams. Gott nicht zum Experiment zu machen. Und die dritte Versuchung, wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Jetzt geht es um alles. Jetzt merken wir, der Teufel lässt sozusagen seine Maske runter. Er verliert jede Scheu, bete mich an. Darum geht es letztlich, wen beten wir an? Und es ist hier genauer die Versuchung, die Macht zu bekommen, nicht nur um den Preis, einen bösen Weg zu gehen, sondern um den Preis der Anbetung, also der Auslieferung an das Böse und den Bösen selbst. Der Teufel hat tatsächlich die Macht, andere mächtig zu machen. Jesus spricht ihm das nicht ab. Das wäre ein Thema für sich, denn er ist der Herr dieser Welt. In dem Lutherlied kam das auch vor, der Fürst dieser Welt. Das ist so, seitdem ihm die ersten Menschen nicht in der Versuchung widerstanden haben und wird so sein bis zu Jesu Wiederkunft. Und wer weiß, von einigen wissen wir es, welche Mächtigen der Welt den Teufel okkult heißt ja verborgen, also im Verborgenen vor der Öffentlichkeit anbeten, und er sie dann tatsächlich mit geistlicher Macht ausrüstet. Sie können dann zum Beispiel Menschen geschickter manipulieren. Sie lügen mit ihrem abgetöteten Gewissen, können sie über Leichen gehen im Namen einer besseren Rasse, oder der Gleichheit aller Menschen im Kommunismus und wer weiß, was noch kommt. Macht durch die Finsternis. Ich mache es kurz, am Ende wird Jesus die Macht bekommen und sagen, von Gott bekommen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Die dritte Versuchung besteht für Jesus in einer besonderen Weise darin, besonders für Jesus, die Macht ohne Kreuz zu gewinnen. Er widersteht dem. Denn seine Macht geht durch das Kreuz. Seine Macht setzt seinen Opfertod voraus. Er ist ein Mächtiger, der nicht andere, sondern sich aufopfert, der nicht da sitzt in dem Herrscherhaus und die Soldaten in den Krieg ziehen lässt, sondern er selber opfert sich. Und das ist der geliebte Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hat. Und er wird ihn zum wahren Himmelskönig erheben. Und er wird wiederkommen und sein Friedensreich aufrichten. Am Ende dieser ersten Szene des Showdowns muss Satan gehen. Wo Jesus auftritt, muss er weichen. Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Jesus hat die Macht, den Satan zu vertreiben, und es ist der erste Schritt der Vertreibung Satans aus der Welt. Weg mit dir, Satan. Und wo Orte der Anbetung Jesu sind, hat Satan keine Macht. Im Herzen nicht. Bei uns. Hoffentlich in unserer Gemeinde. Bei seiner Wiederkunft wird Jesus diesen Feind binden. Für 1000 Jahre. Und dann werden Menschen nicht mehr versucht werden von ihm, nur noch sich selber versuchen können. Am Ende wird er nochmal freigelassen und wird dann für alle Ewigkeit verbannt werden. Bis dahin hat Satan die Möglichkeit, uns zu versuchen. Wer Gott anbetet und Jesus um Hilfe bittet, hat die Macht, den Versuchungen zu widerstehen und dem Satan im Namen Jesu zu vertreiben. Wir sind einen innerlich betrachtenden Weg gegangen von der Milka-Schokolade, der im Verhältnis zu den satanischen Versuchungen wirklich zarten Versuchung. Es ging für Jesus in den Versuchungen um alles und es geht für uns als Christen in den Versuchungen um alles. Es geht um das Leben Jesu in uns und damit um ein Leben aus Vergebung, Gnade, Liebe, Treue zu Gottes Geboten und ewiges Leben. Wer hat den Vorrang? Darum ging es in der ersten Versuchung. Ist er wirklich in aller Not von Hunger und Krankheit? Er ist, von dem wir leben. Es geht in den Versuchungen, in der zweiten Versuchung um die Frage, ob ich Gott wirklich liebe und ihn nicht zum Prüfungsobjekt mache, ob er wirklich mein Vertrauen hat. Verdient tut das auf jeden Fall. Hat er mein Vertrauen? Und es geht um die Macht, die über das Kreuz geht und vom Himmel empfangen wird. Jesus allein ist nie einer Versuchung erlegen. Wir leider schon sehr oft. Erbitten wir seine Kraft auch zu widerstehen. Er lebt ja in uns. Jesus lebt in uns. Lassen wir ihn sein Leben in uns ausbreiten. Brot ist wichtig. Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung Jesu. Und so wollen wir dich in unserem Herzen anbeten, Jesus. Auf dich schauen, dir danken für deinen treuen Erlösungsweg. Lege deinen Geist in unsere Herzen, der dir treu ist, damit wir dir treu sind, wie du dem Vater treu warst. deine Liebe breite sich in uns aus. Amen.